Adelina.
Alvina.
Adelina.
Alvina.
Adelina. Hast du heute schon was getrunken?
Wasser.
Keep doing that.
Und einen Kaffee. Mal schauen, wann die Magenschmerzen kommen.
Ah, okay. Hallo und willkommen zu Autoplay,
der Medienpodcast, der niemals ausschaltet, damit ihr irgendwann euren Augen eine Pause gönnen könnt.
Ich bin Alvina, die große Schwester.
Und ich bin Adelina, die kleine Schwester.
Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann hat das den großen Vorteil, dass ihr alles zu dieser Folge sehen könnt, worüber wir sprechen. Also wir packen euch die Movie-Poster oder wenn wir über bestimmte SchauspielerInnen sprechen, auf Instagram-Slides und ihr könnt euch alles in Ruhe angucken, während ihr uns zuhört oder nachgucken, wenn ihr zwischendurch Zeit und Lust habt, falls ihr nicht wisst, über wen wir sprechen. Dort heißen wir @autoplaypodcast, alles klein und zusammengeschrieben. Was besprechen wir heute, Lina?
Den neuesten Scheiß, den wir geguckt haben. Und dann möchte ich über eine Sache ein bisschen länger schimpfen. Und dann möchte ich eine Sache positiv erwähnen. Und dann war es es eigentlich schon. Also ich glaube, es wird heute eine relativ kurze Folge.
Okay, also wir haben zwei Filme, oder? Als neuester Scheiß, einen Deep Dive und dann noch etwas zu anderen Medien. Möchtest du anfangen? Neuester Scheiß.
Neuester Scheiß. Ich habe einen Film auf Netflix geguckt, der ist deutsch gewesen. Ich habe mal einen deutschen Film eingeschalten. Ich wollte seichte Unterhaltung, wie immer, und habe einen Film eingeschalten, der heißt Hello Again, ein Tag für immer. Das ist ein Film von 2020. Wenn du dir den Titel dafür anhörst, um was glaubst du, dass es gehen könnte?
Also ich glaube tatsächlich Hello Again, ein Tag für immer, wenn ich nur den Titel mir angucke, dass es so eine Liebeskomödie ist, in der so frühere FreundInnen aufeinandertreffen und dann später ihre alte Liebe oder ihre Jugendcrush oder was auch immer wieder aufflammen lassen und dann so einen Tag miteinander verbringen und das dann so sich anfühlt, wie als wären sie nie getrennt gewesen und das quasi so eine Art Homecoming ist.
Alvina, du hast einen Teil des Titels richtig identifiziert. Es ist eine Geschichte von zwei JugendfreundInnen, die wieder zusammenfinden. Ein Tag für immer bezieht sich aber auf den Aspekt der Story, der eine Zeitschleife ist.
Oh, es ist eine Zeitschleifen-Liebeskomödie? Oh, so wie Groundhog Day, also täglich grüßt das Murmeltier.
Ich glaube, sie hatten das ungefähr so vor, es ist weniger cool umgesetzt. Und in dem Film geht es um eine junge Frau, die heißt Sasi. Die wohnt in der WG mit zwei anderen Typen, Anton und Patrick. Und eines Tages kriegt sie eine Einladung zu der Hochzeit ihres Jugendfreundes Philipp, der irgendwie ihren Childhood Bully, also die Person heiratet, die sie immer gemobbt hat, aber die haben sich seit 4 Jahren nicht mehr gesprochen und sie beschließt plötzlich, er ist viel zu gut für diese Person, sie muss diese Hochzeit verhindern und geht mit einem ihrer Mitbewohner auf diese Hochzeit und wird dann eben in einer Zeitschleife gefangen.
Das ist ja ein Albtraum, Adelina. Wie kann das eine Liebeskomödie sein zum Abschalten für dich? Das ist ja ein Albtraum, auf einer Hochzeit in einer Zeitschleife gefangen zu sein.
Gell? Klingt schrecklich. Also auf jeden Fall ist sie dann in dieser Zeitschleife gefangen mit ihrem Mitbewohner und versucht eben ihren Kindheitsfreund davon abzuhalten, dieses Mädel, diese junge Frau zu heiraten und findet halt während der Geschichte dann halt verschiedene Sachen über diesen Jugendfreund heraus. Es wird über ihre, warum sie sich nicht mehr gesprochen haben, wird rausdiskutiert, ob diese böse Person wirklich so schlecht ist, wie sie ist. Und dann verliebt sie sich halt in ihren Mitbewohner, sage ich dir gleich. Und dann geht es halt nur noch darum. Ja, das ist eigentlich alles, was man in dem Film sagen kann. Er ist nicht so gut umgesetzt wie Groundhog Day. Also was ich immer von einer Zeitschleifenkomödie erwarte, diese ganz schnell aufeinander geschnittenen Montagen, wie die Person sich in der Zeitschleife verhält.
Ja, wenn wir schon bei einer Zeitschleife sind, meine Lieblingszeitschleifenfolge von Stargate, wo sie dann die ganze Zeit die Fruit Loops essen müssen, jeden Tag wieder. Und dann in der Montage das so geil geschnitten ist mit diesen Fruit Loops, sowas zum Beispiel, meinst du?
Genau, also wie man sieht, dass diese Person in der Situation drin ist, die sie schrecklich findet und wie sie immer wieder darauf reagiert, immer wieder neu, irgendwann nicht mehr neu, irgendwann frustriert und halt irgendwie diese Stages of Grief, also diese Stadien des Trauerns durchmachen muss, weil sie nicht aus dieser Episode im Leben herauskommt, ne? Und irgendwie wird es hier nicht so gemacht. Also wir sehen vielleicht 5 bis 6 Versionen der Zeitschleife, aber die sind alle nicht so beeindruckend. Also ich glaube, 5 bis 6 ist ein bisschen untertrieben, aber die sind diese, also wenn ich merken würde, ich wäre in einer Zeitschleife gefangen, würde ich erstmal losgehen und irgendwas Wildes machen. Was ich, glaube ich, sowieso nie machen würde. Es funktioniert ja so. Der erste Versuch merkt man nicht. Der zweite Versuch denkt man Déjà-vu. Der dritte Versuch denkt man, oh Gott, ist das eine Zeitschleife? Dann beim 4., 5. und 6. Versuch denkt man vielleicht auch noch, ich kann ja was ändern. Und dann komme ich raus. Und dann irgendwann gibt man ja auf. Also sag ich mal nach Versuch 8 ungefähr, gibt man ja auf und macht was komplett anderes. Und hier ist ein Aspekt, den ich richtig gruselig finde, nämlich, sie ist in der Zeitschleife gefangen, eben halt mit ihren Mitbewohnern, also mit ihr Mitbewohner weiß natürlich nicht, dass er in der Zeitschleife gefangen ist. Sie arbeitet irgendwann heraus, sie ist eigentlich in den verknallt, macht einen Move, er sagt dann auch, er ist in sie verknallt und dann lebt sie praktisch eine Beziehung mit ihm aus, aber für ihn ist es immer der erste Tag.
50 erste Dates.
Ja, und ich finde das eigentlich ziemlich gruselig, Javina, weil du ja in der Beziehung und viel weiter bist als die andere Person, weil du ja schon viel mehr über die weißt. Weil du erinnerst dich an alles, was ihr worüber ich unterhalten habt. Und diese andere Person weiß ja gar nichts mehr. Für die denkt sich, die hat jedes Mal die neuen tollen Gefühle von ja, Euphorie, weil die Liebe geklappt hat. Und sie, die andere Person ist schon super weit in der Beziehung.
Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Das führt jetzt über den Film hinaus und vielleicht sollte ich das nicht machen, weil das vielleicht in eine ganz andere Richtung führt. Aber ethische Frage hier an dieser Stelle. Würdest du dann sagen, dass Menschen, die Alzheimer haben, nur andere Menschen daten dürfen, während sie Alzheimer bekommen, die auch Alzheimer haben?
Nein.
Weil da ist ja, das ist ja dieselbe Voraussetzung. Du hast quasi eine Person, die sich nicht an anderes erinnert und die andere Person, die sich an alles erinnert, wenn sie nicht Alzheimer hat.
Aber wie meinst du das?
Also wenn du quasi zwei Menschen hast, die Alzheimer haben, dann erinnern die sich an bruchstückhaft an Dinge aus ihrer Beziehung und vergessen Dinge aus ihrer Beziehung. Dann ist ja quasi, also quasi das Level ist plain. Die sind auf demselben Level und keiner hat mehr Macht über die andere Person, weil er oder sie mehr weiß. Wenn aber zwei Menschen miteinander daten, in der eine Person Alzheimer hat und die andere Person hat kein Alzheimer, hätte ja die Person, die kein Alzheimer hat, immer ein bisschen mehr Macht, weil sie immer ein bisschen mehr weiß über die Beziehung, über das, was passiert ist und so weiter, während die andere Person sich die ganze Zeit, also die kann ja dann gegaslightet werden zum Beispiel, die Alzheimer habende Person und so weiter. Und wenn du halt eine Beziehung erst anfängst, während Alzheimer schon in einem gewissen Stadium fortgeschritten wäre, dann könnte sich das ja eine Person, die kein Alzheimer hat, zu Nutzen machen, weil wir gehen halt dann davon aus, dass jemand, der so reingeht, dann kennen die sich noch nicht, dann müssen sie sich erst kennenlernen, dann ist immer die Frage, übervorteile ich die andere Person oder werde ich gerade übervorteilt? Das Vertrauen ist noch nicht so da, wenn man frisch anfängt zu daten.
Ich verstehe, was du meinst und ich weiß nicht, ob es da eine richtige Antwort gibt. Ich finde es halt schon ein bisschen shady. Wenn wir zum Beispiel 50 erste Dates angucken, ne? Sie hat ja nicht Alzheimer, sie hat ja irgendeine komische Condition, die so ähnlich ist wie Alzheimer, dass sie immer sozusagen auf einen bestimmten Tag zurückgeworfen wird. Ich finde es trotzdem ziemlich iffy, dass er eine Beziehung mit ihr eingeht und er sie jeden Tag an ihre komplette Geschichte erinnern muss. Jeden Tag wacht sie in einer komplett neuen Umgebung auf und muss sich erstmal sozusagen einen Film angucken, um zu realisieren, wo sie im Leben ist und muss darauf vertrauen, dass die Person im Film, dass sie ihr die Wahrheit erzählt, dass sie glücklich ist in dieser Beziehung, weil sie hat ja diese Gefühle nicht mehr, ne?
Da muss halt das, was du in einer Beziehung hast, mit sowohl Freunden als auch Menschen, muss ja sehr viel Vertrauen da sein. Damit du zum Beispiel sagst, okay, ich würde jetzt mit der Person auf eine Reise gehen, obwohl ich Alzheimer habe und morgen vielleicht vergesse, dass diese mir unvertraute Umgebung nochmal doppelt unvertraut ist. Also dann würdest du aber sagen, dass jemand, der oder die Alzheimer hat, vielleicht gar keine neuen Freundschaften und gar keine schließen kann und gar keine neuen Beziehungen eingehen kann, weil das ja in allen Beziehungen, also auch freundschaftliche oder Liebesbeziehungen oder platonische Liebesbeziehungen, kannst du ja nie dieses Vertrauen in dieser Gänze aufbauen, wie wenn du dich erinnerst.
Also ich weiß, was du sagst, aber ich glaube, Alzheimer ist nicht so krass schwarz-weiß.
Nicht so, ja, wie bei dieser Zeitschleife oder halt eben bei 50 erste Dates.
Genau, weil da ist ja ein komplettes Sauberwischen, also eine komplette Tabula rasa der Beziehung wird da ja jedes Mal durchgeführt. Und bei Alzheimer, glaube ich, ist das nicht so stark da. Also ich bin jetzt auch keine Expertin in dem Feld. Ich kann das jetzt auch nicht behaupten und mit vollem Bewusstsein sagen. Ich weiß es nicht, Javina.
Nee, aber ich meine nur als Übertragung zum echten Leben, weil ich meine, die Zeitschleife wird uns wahrscheinlich nicht so passieren, aber Menschen mit Alzheimer kennenzulernen ist wahrscheinlich wahrscheinlicher als jemanden, also als mal in einer Zeitschleife gefangen zu sein, oder? Und da eine Beziehung mit jemandem zu starten oder eine Freundschaft.
Mhm.
Okay, sorry, ich wollte gar nicht so weit ab.
Du hast aber mega abgedriftet und ich weiß auch nicht, was jetzt der Konsensus ist. Also was jetzt,
muss
ich weiß auch gar nicht, worauf wir hier gekommen sind.
Naja, ob wir das iffy finden oder nicht, weil du meintest, du findest es nicht so cool, eine Beziehung mit jemandem einzugehen, der oder die sich nicht gleichermaßen an die Beziehung erinnern kann, weil das ja dann eben immer so eine Art, ja, also ich nenne das Machtvorschuss ist, die die Person hat, die zum Beispiel sich an die ganzen vorherigen Zeitschleifen oder halt eben Tage erinnern kann. Versus für die andere Person ist das immer von Neuem und die lässt sich da quasi vertrauensvoll immer wieder neu darauf ein, während die andere Person quasi schon navigieren kann, also was passieren könnte und wie die andere Person sich vielleicht verhält, weil sie ja schon Erfahrungen gesammelt hat, auf die sie zurückgreifen kann. Und das ist ja dann in diesem Machtverhältnis von zwei Personen versuchen, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen, irgendwie unfair.
Eben, aber ich kann keine klare Aussage treffen fürs reale Leben. Ich glaube, da ist das nicht so einfach in Schwarz und Weiß einzuteilen. Aber in so einem Film, der eben mit einem Konzept spielt, das es wahrscheinlich nicht gibt, können wir auch nicht sagen, eine Zeitschleife, da finde ich, kann man ganz klar sagen, finde ich es nicht sauber einfach.
Okay.
Ja.
Na gut, das war der Film. Darf ich dir von meinem Film erzählen?
Ja.
Ich möchte dir von dem Film Far Away erzählen. Wurde der dir bei Netflix schon angezeigt?
Ich weiß es nicht.
Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, ich habe einen Film geguckt, der heißt Far Away? Was wird da gezeigt?
Bootsabenteuer.
Bootsabenteuer?
Mhm.
Das ist gar nicht so oft. Denn im Prinzip spielt die Geschichte zwischen Deutschland und Kroatien. Es ist auch ein deutscher Film, der für Netflix produziert wurde und im März 2023 auf der Plattform erschienen ist. Eine romantische Liebeskomödie, die so eine Sommerliebe einer Mit-50er-Frau zur Realität werden lässt. Wir haben quasi eine kroatisch-türkische Frau, Zeynep, die in ihrem Leben super am Hasseln ist und nach dem Tod ihrer Mutter merkt, dass sie in Kroatien ein Haus geerbt hat, dort da einfach hingeht und dann dort Dinge erlebt und dann stellt sich ihr Leben auf den Kopf und sie merkt, dass sie ihr Leben vielleicht anders leben möchte, als sie es gerade organisiert hat. Und es gibt auch kleine Bootsabenteuer dabei, deswegen ist das vielleicht gar nicht so falsch. Und ich erzähle dir davon, weil es ist eigentlich dein Genre, romantische Liebeskomödie. Und ich mochte den Film, Adlina. Also, er war sommerlich. Die Menschen, um die es geht, die Hauptpersonen, sind Ende 40, Anfang 50. Sie werden trotzdem komplett liebevoll dargestellt, also auch ein bisschen peinlich, auch ein bisschen ziellos, aber auch schön irgendwie. Das finde ich voll liebevoll, also voll der liebevolle Blick auf so Menschen in diesem Alter, weißt du?
Ja, die und, kriegen ja nicht so ja. oft Filme. Also Menschen in genau. diesem Alter kriegen ja nicht so oft romantische Komödien für sich gedreht, in denen klar gezeigt wird, sie sind noch sexuelle romantische Wesen mit Gefühlen und Empfindungen, die sie auch ausleben dürfen und wollen.
Mhm. Genau. Deswegen ist das auch voll schön und dann halt auch in dem, also es gibt auch eine jüngere Tochter, die 18 ist und ihr Blick auf die romantische Seite ihrer Eltern ist dann halt auch nochmal das, wodurch wir eigentlich normalerweise in Film und Fernsehen so Liebesromanzen sehen dürfen zwischen Menschen dieses Alters. Und hier sieht man halt nur den Blick, aber trotzdem ist die Brille quasi Menschen Mitte 40 und wie die sich fühlen. Und da wird sich so darauf beschränkt. Dass der Film da so liebevoll mit umgehen, würde ich sagen, liegt daran, dass sowohl Regie, Drehbuch, Produktion, Musik, Kamera, Schnitt, das waren alles von Frauen. Beziehungsweise Drehbuch ist ein Mann und eine Frau haben das zusammengeschrieben. Aber sonst hinter der Kamera quasi sehr, sehr viele Frauen. Allerdings, und das würde ich ein bisschen kritisieren, alles deutsche Frauen beziehungsweise deutsch-britische Frauen.
Aber ich dachte, das ist eine deutsch-kroatische oder deutsch-türkische
Frau. Kroatisch-türkische Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist. Also eigentlich eine deutsche Frau mit kroatisch-türkischen Postmigrationsgeschichte.
Ja, aber deswegen meine ich ja, wenn das nur deutsche, britische Frauen machen, inwiefern haben die denn dann, also wie gut kann jemand, der zum Beispiel biodeutsch ist, wirklich die Erfahrungen darstellen von jemandem, der postmigrantisch türkisch-deutsch ist?
Ja, ich kann dir das nicht beantworten. Also ich kann dir das nicht beantworten, wie dieses Produktionsteam dazu kam, genau diese Geschichte erzählen zu wollen.
Ich finde es ja cool. Ich glaube, ich werde den Film auch angucken. Also ohne, dass du mir den jetzt empfohlen oder entfohlen hast. hört es sich ja wie etwas an, was ich gerne gucken würde, weil ich auch sehr gerne romantische Komödien gucke und ich möchte auch mal welche gucken, wo eben nicht, ja, wie hier bei Hello Again, irgendwelche 24-Jährigen im Mittelpunkt stehen, sondern halt auch eben Leute, die, von denen man vielleicht auch gar nicht erwartet, dass sie die Charaktere in so einer Geschichte sein können.
Ja, bin ja selber nicht kroatisch-türkische Postmigrant, deswegen kann ich das gar nicht sagen, wie gut der Film genau dieses darstellt. Ich finde, die Schauspielerin, die Zeynep gespielt hat, hat das berührend gemacht, sage ich mal. Also man konnte ihr gut folgen und das war nicht cringy oder sonst irgendwas oder genau an der richtigen Stelle cringy, wenn man so fühlen sollte. Allerdings ist das auch keine kroatisch-türkische Frau, die das gespielt hat, sondern Naomi Kraus ist eigentlich eine Schweizerin mit israelischen Wurzeln. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel da von ihr mit reinkam. Die Love Interests haben natürlich auch alle postmigrantische Wurzeln oder migrantische, also beziehungsweise Goran Bogdan hat keine postmigrantischen Wurzeln. Es ist ein kroatischer Schauspieler, der einen Kroaten spielt. Aber wir kennen zum Beispiel, kennst du glaube ich auch, der Mann Ilyas wird von Adnan Maral gespielt. Den kennst du vielleicht. Das ist ein
türkischer Anfänger.
Türkisch-deutscher Schauspieler. Ja. Ich weiß nicht genau, wie viel dann auch Wissen davon reingeflossen ist, aber im Prinzip sind das auch Themen, die dort verarbeitet werden. Zum Beispiel, dass sie halt so zwischen Kulturen steht, weil ihre Mutter als Kroatin, ihr Vater als Türke, sie aufgewachsen in Deutschland und fühlt sich auch als Deutsche. Dann kommt sie aber nach Kroatien und dort kann sie sich dann nur auf Englisch unterhalten erst einmal. Das spielt dann auch schon mit diesen Themen, die man einfach hat, wenn man so zwischen den Kulturen aufgewachsen ist. Und ich fand besonders schön Szenen, in denen dann Sprachen einfach gewechselt wurden, weil eine ganz große Gruppe auf einmal zusammenkam. Die einen konnten sich auf Kroatisch unterhalten, die anderen mussten Englisch miteinander sprechen, die anderen haben Deutsch gesprochen, die anderen haben Türkisch gesprochen. Das war einfach, in der Realität ist das häufiger so. Im Film wird das oftmals nicht so dargestellt aufgrund der Verständlichkeit. Und das fand ich dann halt schön. Also ich würde ihn dir auf jeden Fall gerne ans Herz legen.
Du sprichst einfach ganz vorgezogen eine Empfehlung aus?
Ja. Nein, ich will einfach sagen, dass das dein Film für dich wäre.
Für mich persönlich.
Für dich? Ich möchte, dass du ihn guckst. Ich habe ihn gesehen und habe ihn gedacht, oh, muss ich halt Lina erzählen.
Okay, cool.
That's it.
That's it. Yep. Dann kommen wir jetzt zum Deep Dive. Irgendwie mussten wir so Tiefsee-Blubbergeräusche und Orca-Noises haben eigentlich, finde ich, für diesen Übergang.
Wieso geht es jetzt auch um Orcas oder was?
Es geht nicht um Orcas. Witzigerweise haben wir diese Woche ein Thema irgendwie, ne? Weil du hast jetzt eben diese romantische Komödie geguckt, ich hatte eben dieses Hello Again geguckt und dann habe ich noch eine romantische Komödie geguckt.
Ja, Romance.
Romance
von deiner Romance, die du geguckt hast.
Ich habe einen Film geguckt. Einen türkischen Film, der heißt Özel Ders, Privatunterricht. Der ist von 2022, den gibt es auf Netflix. Um was geht es da? In dem Film geht es um zwei junge Frauen. Es geht einmal um Azra und es geht um Hande. Und Azra ist eine junge Frau und die hat sich darauf spezialisiert, das ist ihr Job. Sie hilft anderen jungen Frauen, zum Beispiel in Liebesangelegenheiten, in Sozialangelegenheiten oder eben in Angelegenheiten, wo sie Hilfe brauchen, weil die Eltern zu strikt sind. Und dann geht es um Hande. Und Hande ist verknallt in einen Typen an der Uni und möchte, dass er sie bemerkt. Also geht sie auf Azra zu und bittet sie halt, zusammenzuarbeiten. So, wie schaut diese Zusammenarbeit aus, Alina? Was heißt, du wirst eine coolere Person?
Du entwickelst nach außen so eine I-don't-care-Attitüde, während du trotzdem die ganze Zeit darauf achtest, dass du komplett durchgestylt bist und dich an den richtigen Orten mit den richtigen Menschen zeigst.
Korrekt.
Also was absolut gegen eine I-don't-care-Attitüde spricht, aber okay. Ja.
Das ist alles, kann man alles herunterkochen auf die Basis, du musst dich verändern für den männlichen Blick.
Du musst dich herausputzen, sexy sein und gut aussehen. Und dich richtig verhalten, zum Beispiel bei den richtigen Leuten zeigen und auf den richtigen Partys sein und dabei Spaß haben. Aber du sollst dabei so aussehen, als wäre das so total effortless.
Ja, natürlich.
Okay, dankeschön.
Was beinhaltet das alles? Ja. Mhm. Hande hatten Special Interest, also ein spezielles Interesse in Literaturgrößen. Mhm. Das muss sie aufgeben, darüber darf sie nicht mehr reden. Es interessiert niemanden, dass sie intellektuelle Interessen hat.
Okay, Brain schon mal im Mülleimer.
Hande zieht sich an wie jemand, der sehr, ich weiß nicht, ob du das Genre, so das Kleidungs-, den Kleidungsrichtungsstil Dark Academia kennst, also alles in so Brauntönen, dunkelbraunen, Beige-Tönen gehalten, so ein bisschen, ja, so wie man sich vorstellt, wie Leute damals in Oxford herumgelaufen ist. So zieht sich Hande an, sagt, das findet sie cool, das ist hier bequem, wird ihr gleich gesagt, du darfst dich immer bequem anziehen, du musst dich sexy anziehen. Und dann kommen wir also zu dieser, einer Szene, die ich dachte, die haben wir in den 80er Jahren gelassen, Makeover-Scenes.
Ah ja, nee, die waren aber in den 90ern noch sehr in, Adlina, sehr.
Ja, ja. Also wo sie durch die Mall gehen und dann muss sie jetzt sexy Unterwäsche anprobieren und coole Klamotten und jetzt zieht sie Lederjacken an und hohe Schuhe und enge Jeans und tief ausgeschnittene Tops.
Mhm.
Also die hat richtig coole, süße Dark Academia-Sachen angehabt, die auch richtig qualitativ wertvoll aussahen und musste sie rausschmeißen für Skinny Jeans und High Heels. Nicht, dass ich sage, dass Skinny Jeans und High Heels falsch sind. Ich sage, wenn du sagst, hey, damit fühle ich mich wohl, das ist mir bequem, ich finde das gut, dann kommuniziert zu bekommen, nein, das ist das Falsche, zieh dir was eng anliegendes und tief ausgeschnittenes an, das ärgert mich.
Mhm, kann ich verstehen.
Okay. Und dann kriegt sie als Sahnehäubchen obendrauf auf diese ganze Veränderung, kriegt sie von Azra gesagt, dann stellen die sich vor ein Poster, vor einem Werbeposter und dann sagt sie, guck auf dieses Poster und sag mir, was du machen musst, weil das ist, was Männer wollen. Du musst mehr lächeln. Weil Männer finden lächelnde Frauen attraktiv, fang an, mehr zu lächeln. Aber nicht zu viel. Also du darfst auch nicht zu viel lachen. Du musst nur mysteriös lächeln.
Geheimnisvoll lächeln. Da Vinci hat das doch schon im 16. Jahrhundert gemalt, so wie Mona Lisa lächeln.
Ja, aber lächeln, Lavina, ist, was Männer attraktiv finden.
Mhm.
Und so wird Hande geändert. Am Ende des Films redet sie kein einziges Mal über ihre Literaturliebe. Sie hat ihre komplette Garderobe rausgeschmissen, zieht jetzt nur noch diese Sachen an, die sie da hat. Also auch so, das ist jetzt eine Kritik an diesen Makeover-Scenes. Die sind so kapitalistisch, konsumeristisch eingehaucht. Du musst Klamotten, die vollkommen okay sind, in denen du dich wohlfühlst, wegschmeißen, musst dir eine komplett neue Garderobe zulegen, die aber auch immer wieder aktualisiert werden muss, weil Klamotten sind ja ganz schnell in und out, ne? Die verlieren ja an Style. Das heißt, kleide dich für den männlichen Blick und konsumier dabei so viel, wie du kannst. Und dann zum Beispiel auch nicht nur Klamotten. Dann gehen sie in so ein Douglas zum Beispiel und dann sagt sie, was hast du in deinem Make-up-Bag? Sagt sie, naja, Wimperntusche, Lipgloss und Eyeliner. Und dann sagt sie, reicht nicht. Und dann wird sie mit Make-up vollgeballert.
Und wie wird das am Ende, also wie wird der Film dann aufgelöst? Es wäre ja tatsächlich ziemlich funny, wenn sie das alles macht und dann am Ende merkt, okay, irgendwie, ich habe doch Lust, Dark Academia zu machen und ich habe einen ganz anderen Typen kennengelernt oder eine ganz andere Frau kennengelernt.
Nein.
Ich bin, glaube ich, so happier.
Nein.
Oder wie willst du?
Sie ist tatsächlich glücklicher damit, in was sie verändert wurde.
Mhm.
Der Typ ist nur ziemlich scheiße und sie findet ihn dann am Ende nicht gut und sie werden ihn auch los. Sie ist am Ende dann halt alleine, hat sich aber trotzdem geändert für einen, sozusagen für den nächsten fiktiven Mann, der noch nicht auf der Bildfläche erschienen ist. Also sie hat sich geändert für den Typen, der ziemlich scheiße war, aber sie macht ihre Veränderung nicht rückgängig, sondern die behält die bei. Und wir wissen jetzt, sie ist jetzt eine selbstbewusstere, glücklichere, sexiere, attraktivere Person, die auch den nächsten Typen, der ihr gefällt, ganz locker kriegen kann. So endet Hannes Storyline. Und jetzt, Davina, möchte ich dir von Azras Storyline erzählen. Die sind nämlich beide Hauptcharaktere und es geht irgendwie so nebenher. Und die haben beide so ihre persönlichen Entwicklungen eben. Ja.
Wird sie zum Bookworm? Also zum Bücherwurm?
Nein, ach, wieder, ich möchte schreien. Ich habe fast einen Schreikrampf bekommen.
Die so, fuck, diese Bücher liegen jetzt rum. Die Frau liest sie nicht mehr. Kann ich nehmen? Oder was passiert?
Nein. Azra, die so eine richtig sexy, coole, unabhängige Frau am Anfang ist, ne? Die kriegt eine Love Story.
Oh no. Also, Liebe, schön und gut, aber wenn du das schon so sagst und vorher noch betonst, dass sie eine unabhängige Frau ist, die wird danach keine unabhängige, coole Frau mehr sein.
Sie ist natürlich trotzdem cool in der Geschichte, aber ich möchte ihr gerne dabei behilflich sein, ihren neuen Freund umzubringen.
Oh no, warum?
Okay, es fängt damit an für Azra Storyline. Ich weiß, du sagst, erzähl mir nicht den ganzen Film, mache ich trotzdem.
Ich werde dir nicht gucken. Die Makeover-Scene hat mich schon, no.
Tatsächlich finde ich Azras Storyline noch schlimmer. Es fängt damit an, dass sie zu sich nach Hause fahren will und ihre ganze Straße und ihre ganze Einfahrt ist blockiert von einem Umzugswagen. Und sie sagt so, hey, ich möchte hier in die Straße, ich möchte parken. Und sie wird so ignoriert von dem Typen, der gerade einzieht. Der hält sich immer so ganz mysteriös was fürs Gesicht, dass er sie auch gar nicht sehen kann. Dann ist sie super genervt, fängt an zu schimpfen. Dann geht sie nach oben und direkt, also das ganze Treppenhaus ist leer. Bis auf vor ihrer Wohnungstür, Irina, steht eine Massivholzvitrine. Sie kommt nicht mehr rein. Also geht sie nach oben, um sich zu beschweren. Um zu sagen, hey, ich möchte in meine Wohnung rein. Und passenderweise hat es der neue Nachbar auch gleich so inszeniert, dass er in dem Moment sich gerade umzieht.
Okay, es gibt eine Shirt-off-Scene. Mhm.
Ja, also ist er auch gleich die sexy Alternative. Es gibt keinen Grund, also ich verstehe nicht, warum er ihr diese Massivholzvitrine vor die Tür gestellt hat, außer um sie zu sich in die Wohnung zu locken und sich auszuziehen.
Vielleicht hat er ganz, ganz oft das Shirt an und aus und an und aus.
Wahrscheinlich saß er so da wie so einer Zeitschleife.
Ja, waren seine Haare so zum Berge gestanden? Das wäre ein Hinweis dafür, dass er das wirklich absichtlich gemacht haben und dass seine Haare sich schon angefangen haben, elektrostatisch aufzuladen.
Nee, also die Haare sahen normal sexy verwuselt aus, Alvina.
Okay.
Und dann sagt sie, bitte nimm das weg, ich komme nicht in meine Wohnung rein, sagt er nein.
Du musst jetzt hier wohnen. Kidnapped.
Er sagt auch nicht mal, komm, ich schiebe es. Also es ist ja noch mehr Platz auf dem Gang. Er sagt auch nicht mal, komm, ich helfe dir, diese große Holzvitrine zur Seite zu schieben, die meine ist. Also nicht mal, ich helfe dir, sondern ich schiebe sie zur Seite. Das ist ja meine Vitrine, die ich dir vor die Tür gestellt habe. Also wenn bei dir jemand umzieht und dir was vor die Tür stellt, dass du nicht mal reinkommst, bist du ja nicht gezwungen, das für die wegzuräumen. Das müssen sie ja selber machen. Er sagt nein. Macht er nicht. Und sagt, übrigens bist du auch selber schuld, weil du hast so Stress gemacht, dann sind die Umzugsleute so früh gegangen, die haben jetzt die Vitrine nicht hochgebracht. Aber alles andere hat magischerweise den Weg in die Wohnung gefunden.
Okay. Und dann?
Das ist so, Alvina, das ist so eine Nagging-Geschichte. Also weißt du, was Nagging ist?
Ja, also so dieser Hinweis, den vielen jungen Mädchen immer mitgibt, indem man denen sagt, wenn er dich ärgert, dann mag er dich, um die Leute darauf vorzubereiten, dass sie eigentlich von den Männern eigentlich immer schlecht behandelt werden und das ein Zeichen für Appreciation, also für Interesse und Dings ist.
Also genau, so eine Person runterdrücken, um ihr sozusagen, um sie dann wieder aufzurichten, weil man ihr Aufmerksamkeit schenkt.
Mhm.
Und so kommt es rüber. Alvina entfernt diese Vitrine den halben Film nicht von vor ihrer Wohnung. Es gibt eine Situation, da hat sich Hande ein bisschen betrunken, die müssen sie in die Wohnung hereinschaffen. Sie schafft es nicht, mit der betrunkenen Hande in ihre Wohnung zu gehen, weil sie ja nicht durch diesen Schlitz kommt. Also es ist wirklich ein Spalt, wo du dich deine Jacke abnehmen musst, deine Tasche wegnehmen und dich da durchquetschen. So kommt sie nur noch in ihre Wohnung. Sie schafft es nicht, mit der betrunkenen Hande in ihre Wohnung zu gehen. Er bietet auch nicht an, warte mal, ich schiebe die Vitrine beiseite. Er sagt, nee, komm zu mir nach oben.
Ich hätte Freunde angerufen, um die Treppe runterzustoßen, aber okay.
Alvina, ich hätte diese Vitrine auch sofort die Treppe
angebrannt.
Runtergestoßen.
Oder mit einer Axt zerhackt.
Irgendwas. Du kannst doch nicht ein, zwei Wochen jemandem
die Wohnungstür so verrammeln. Ja, okay. Wie auch immer.
Ich bin auch gegen Vermieter, aber ich hätte auch sofort den Vermieter angerufen. Also richtig eklig, Alvina. Dann lockt er sie halt so in die Wohnung, weil sie kann ja auch nirgends hin mehr betrunkenen. Ist dann aber auch immer hilfreich, aber halt auch super hilfreich, nur in dem Sinn, in dem er hilfreich sein möchte. Ne? Dann gibt es eine Szene, wo sie gute Laune hat. Sie hat in ihrer Wohnung die Musik angemacht, tanzt, singt mit. Und ja, sie tanzt und singt ein bisschen laut, ne, an einem Abend, stört schon. Und dann sieht man ihn oben in seiner Wohnung sitzen, ihr zuhören, so ein bisschen grinsen, scheint Gefallen daran gefunden zu haben, so, ne. Und dann, ohne ersichtlichen Grund, steht er auf, holt seinen Regenschirm und klopft dann ganz laut auf den Boden, so eine Art sei gefälligst leise.
Also so ein bisschen darauf achten, dass sie sich an irgendwelche Regeln hält.
Von ihm gesetzte Regeln.
Also Maßregeln, so männliches Maßregeln.
Genau, denn Alvina, sie hört das, denkt sich, oh scheiße, ich bin zu laut, macht die Musik auf und ist so ein bisschen niedergeschlagen. Und weißt du, was er dann macht? Er macht den gleichen Song bei sich oben in gleicher Lautstärke an. Also er nimmt einen Moment, in dem er nicht existiert für sie, in dem sie einfach nur gute Laune hat und zwingt sich dahin mit hinein und fokussiert den Moment auf sich, zu seinen Regeln.
Also erst hat sie das Gefühl, du bist zu laut und dann soll sie Dankbarkeit verspüren, weil er das aufgreift und denselben Song spielt und das in derselben Lautstärke, um dann wieder so ein Gefühl von Verbundenheit zu machen.
Mhm, also er macht im Moment, der mit ihm nichts zu tun hat, unterbricht er, um ihr Scham einzureden, um es dann um sich zu machen. Mhm. Ist es nicht voll eklig, Alvina?
Ziemlich eklig, ja.
Und dann ist er auch noch Fotograf. Und sie merkt halt eben, dass ganz viele Frauen bei ihm in die Wohnung hineingehen. Und das wird dann irgendwie so ein bisschen angesprochen. Und dann sagt er, ach, bist du wohl eifersüchtig. Aber du musst gar nicht eifersüchtig sein.
Ohne Grund.
Ja.
Haben die was?
Sie hat's nur gesehen.
Haben die so Interesse?
Nein, die haben
aneinander?
Nein, sie haben nichts. Außer, dass er sie die ganze Zeit halt so neckt. Und sie die ganze Zeit genervt ist, weil sie nicht in ihre Wohnung reinkommt. Und er sich irgendwie immer in das Geschehen mit hineinzwängt. Um sie herum, ne?
Sehr viele toxische Traits.
Also sagt er ihr, du bist wohl neidisch. Und dann sagt er, aber du musst doch gar nicht eifersüchtig sein, weil weißt du was?
Hm.
Ich würde ganz viel lieber von dir Fotos machen, als von diesen anderen Mädels.
Oh Gott.
So in der Art, you're not like other girls. Du bist viel besser. Das sind zwar Models, das ist denen ihr Job, aber du bist viel interessanter. Und es funktioniert. All das funktioniert. Er prügelt dann noch einen anderen Typen K.O., der Mädels heimlich filmt, damit ist er endgültig der Held und sie ist mit ihm zusammen.
Das ist so die Arschlochkurve. Also am Anfang wird er so als Arschloch eingeführt und dann hat er diesen Charakterbogen, dass er sozusagen so eine Art Katharsis erfährt, in dem er quasi andere, die noch schlimmer sind als er, als schlimm darstellt und die sozusagen bestraft. Und dadurch, dass er sie bestraft, wird er wieder der bessere Mensch.
Mhm.
So nach dem Motto, er gaslightet mich zwar, aber guck mal, er hat den anderen Typen verprügelt, er steht auf der richtigen Seite.
Genau. Und außerdem ist er ja hot.
Mhm.
Eine Sache noch abschließend. Was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dieser Film, der liebt ja Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype ja mega.
Mhm.
Es wird auch noch ganz offen klar gesagt, in dem Moment, in dem Azra zu Hande sagt, Männer und Frauen sind nicht gleich. Jeder spielt seine eigene Rolle, um das zu vervollständigen, was fehlt.
Mhm.
Also Männer und Frauen ergänzen sich, wir müssen gar nicht gleich sein, sondern wir müssen sozusagen beide ein Teil der Hälfte sein, indem wir unsere Rolle erfüllen.
Ja, da muss ich sofort direkt an das Buch von Shada Kurt denken, in dem sie das kritisiert, diese Geschichte von wir haben diese Vorstellung, dass wir wie so Kugelmenschen immer nur ein Teil des Ganzen sind und erst wenn wir unsere andere heteronormative Partnerbeziehung gefunden haben, dann sind wir ein Ganzes.
Absolut damit spielt dieser Film, absolut darauf will er hinaus und ich klicke einen Rappel.
Ja, das glaube ich dir.
Ich wollte ihn am Ende auch gar nicht mehr durchgucken. In dem Moment, in dem schon dieser Nachbar, dieser Love Interest für Azra auf dem Bildschirm erschienen ist, wollte ich eigentlich schon ausschalten.
Im Prinzip hat der Film zwei ganz, ganz unterschiedliche Frauenfiguren. Eine Frauenfigur, die sich mehr so für Bildung interessiert und an andere Dinge schön findet, die sie schön findet. Und eine Frauenfigur, die bereits weiß, mit dem männlichen Blick umzugehen, aber sich dennoch relativ unabhängig gibt und als Partygirl. Und beide Frauenfiguren enden eigentlich in derselben Situation am Ende. Sie sind angepasster als vorher, gefallen dem männlichen Blick und werden zu guten PartnerInnen, denen der männliche Blick wichtiger ist als zum Beispiel ihre Bildung oder ihre Unabhängigkeit.
Wir können es noch einfacher machen. Es sind zwei Frauen. Eine ist nicht selbstbewusst genug, die muss auf ein normales Level gehoben werden, indem sie sich anpasst. Und eine ist zu selbstbewusst, die muss auf ein normales Level runtergebracht werden durch einen Mann. Und erst dann sind sie perfekt.
Und das Hochbringen des Selbstbewusstseins, das machen dann die anderen Frauen für diese Frau. Die coachen sie dann da drin. Das ist quasi der PrivatlehrerInnen-Tonus da drin. Oder der Privatunterricht. Und das andere passiert durch einen Mann. Also das zu selbstbewusste Mädchen wird quasi durch einen Mann runtergelevelt auf ein normales Selbstbewusstsein.
Das sind die zwei Stories, die der Film erzählt.
Okay,
und
krass.
Ich glaube, wir sind die Leute, die jetzt am meisten über diesen Film diskutiert haben. Ich habe so Kritiken durchgelesen und die sind auch nicht so gut, aber niemand nimmt sich so die Mühe, das auseinanderzunehmen. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, weil die werden ja trotzdem konsumiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand direkt unseren Podcast anhört, der auch dauernd solche Filme guckt, aber solche Filme werden ja trotzdem konsumiert. Und es wird einfach nie darüber geredet, weil sie nicht als wertvoll genug angesehen werden, um in Tiefe zu kritisiert werden. Und das heißt, sie dürfen so existieren, ungefragt so existieren, wie sie sind. Und eben solche toxischen Rollenbilder, Geschlechterrollen rauspumpen, ungefragt.
Ja, ich glaube, du musst, glaube ich, nicht verteidigen, warum du über diesen Film reden möchtest. Ich glaube, das
weiß,
haben wir
ja
schon 100-mal gesagt, dass wir genau über solche Produktionen auch reden möchten, einfach weil das eben für viele Menschen eine Art Handlungsempfehlung darstellt, oftmals. Also vor allem junge Menschen gucken sich gerne Film und Serien an, um sozusagen Handlungsempfehlungen zu bekommen, für wie sie sich zu verhalten haben in verschiedenen Situationen des Lebens. Ob man will oder nicht. einfach, ob es der Coolness-Faktor ist oder wie man in Love-Stories umgeht oder wie man mit krassen Situationen zurechtkommt. Leute gucken sich das an und denken sich dann, wenn sie in derselben Situation sind, ah, okay, jetzt eine Line.
Ja, also eigentlich ein komplett seichter Film. Ich musste den mit Block und Stift neben mir gucken, damit ich einfach nicht vergesse, was mich alles so aufgeregt hat, damit ich sie heute erzählen kann. Ich habe wirklich eingeschalten nach den ersten paar Minuten. Ich so, ups, Pause, ich muss anfangen mitzuschreiben. So, es hat mich so wütend gemacht. Naja, aber das war's auch schon für meinen kleinen Deep Dive.
Okay, das heißt, der Deep Dive ist hier zu Ende?
Ja.
Okay, gehen wir dann zu anderen Medien? Andere Medien?
Also zuerst mal möchte ich bei den Zeitreisen bleiben. Ich möchte ein Buch empfehlen, das ist von Robbie Couch und das heißt If I See You Again Tomorrow. Das ist auch ein Zeitschleifenbuch. Da geht es um zwei queere Kinder, die in der Zeitschleife gemeinsam gefangen sind.
Cool. Wo kriegt man das? Also ist das ein englisches Buch oder wurde das schon auf Deutsch übersetzt? Oder?
Ich habe es auf Englisch gelesen. Kann man sich als gebundenes Buch auf Amazon kaufen und man kann sich als Taschenbuch und als Kindle kann man sich das jeweils kaufen.
Thalia hat das auch, Adlina. Aber immer auf Englisch, wenn ich es richtig sehe, oder?
Scheint so. Es scheint nicht übersetzt worden zu sein.
Also man bekommt es in allen möglichen Buchhandlungen, aber auf Englisch.
Genau. Ich werde jetzt auch nicht weiter darüber reden. Es sind zwei queere Kinder gefangen in einer Zeitschleife gemeinsam und ja, that's it. Ich fand das richtig süß. Ich fand auch hier Zeitschleifen interessant dargestellt und viel besser als in dem anderen Film, den ich vorhin besprochen habe.
Was hast du noch geguckt?
Ich habe noch was auf YouTube geguckt, Davina. Und zwar von Amanda the Jedi. Und das ist eine kanadische Filmkritikerin, aber die arbeitet auf YouTube. Aber inzwischen ist sie bekannt genug, dass sie zum Beispiel zu Filmfestivals mit eingeladen wird. Und die hat sich so umgeguckt, hat gemerkt, oh nein, es ist schon der 10. Fast and Furious Teil raus und ich kenne keinen davon.
Ja.
Und hat sich hingesetzt und die alle geguckt. Und wenn du keine Lust hast, 21 Stunden Fast and Furious zu gucken, denn so lange ist anscheinend inzwischen die Länge, wenn man alle Filme ineinander guckt, dann kannst du auch einfach eine Stunde Amanda the Jedi zugucken, wie sie immer wahnsinniger wird, während sie ins Fast and Furious Universum absteigt.
Warum, Madelina? Warum erzählst du mir davon? Also willst du, dass ich das gucke?
Ich will, dass du das guckst.
Aber ich hasse doch dieses Franchise. Also ist das ein neues Video?
Ja, es ist 2 Wochen alt oder so.
Okay. Warum hat sie das jetzt gemacht?
Weil der 10. Film doch rauskam.
Wann kam der raus? Ich habe es nicht mitbekommen.
Wie kannst du nicht mitbekommen haben, dass Fast X rausgekommen
ist? Doch, du hast mir erzählt, aber ich dachte, das wäre so, entweder kommt er noch oder war schon lange her.
Ende Mai ist der erschienen.
Okay, krass. Oh, okay. Vielleicht habe ich da einfach jedes Mal weggeschaltet, wenn du mir über das Ding erzählt
Ich glaube, du hast einfach ausgeschaltet und deswegen sage ich dir, Avina, bitte komm auf mein Level und schau dir das an.
Ich weiß es nicht genau. Was macht sie, wie macht sie das denn? Ich will dir gleich noch was sagen, aber wie macht sie das denn? Also guckt sie sich das alles an und gibt dann jedes Mal eine Review zu jedem Fast and Furious oder sieht man sie einfach nur, wie sie immer mehr und mehr leidet?
Also sie hat es so gemacht, sie hat nämlich gesagt, ich möchte zuerst den 10. Film gucken und ist einfach komplett kalt eingestiegen.
Ja.
Ins Franchise, hat den 10. Film geguckt, war total verwirrt. Und dann hat man so einen kurzen Edit gesehen, wie sie immer wahnsinniger geworden ist, also beim Schauen der Filme. Und dann setzt sie sich hin und gibt dir für jeden Film ungefähr 7 Minuten eine kurze Zusammenfassung, streicht heraus, was super unsinnig ist, wo Logikfehler entstehen, aber erklärt halt auch Zusammenhänge, dass du auch verstehst, was dann passiert ist.
Okay.
Aber es sind halt 10 Filme und wenn sie von jedem Film 5 Minuten redet, ist sie halt bei 50 Minuten, ne?
Ah ja, okay, verstehe. Okay. Weißt du, was ich nämlich geguckt habe? Deswegen frage ich so. Ich habe von Liam Thompson, kennst du den?
Glaube ich nicht.
Nee, ich habe ihn auch vorher noch nie gesehen und gehört. Habe ich das YouTube-Video geguckt, I watched all 42 Barbie movies in a row.
Vorbereitung auf den Barbie-Film am Ende des Monats.
Ja, genau richtig, weil ich dachte, mir wird jetzt die ganze Zeit schon Barbie-Filme angezeigt, also Sachen auf YouTube angezeigt zum Thema Barbie-Film. Ich will den tatsächlich auch angucken. Und da wurde mir, das hier empfohlen und habe ich mir das angeguckt, weil ich dachte mir so, ja, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Insight. Und im Gegensatz zu Amanda the Jedi macht Liam Thompson das nicht. Am Anfang gibt er dir noch ein paar Filmszenen und sagt was zum CGI oder sowas oder auch zur Storytelling. Aber am Ende ist er einfach nur noch in einem komatösen Status.
einem Barbie-induzierten Koma-Zustand.
Ja. Ja, in dem einfach nur noch alles einfach ineinander verdingst. Keine Ahnung. Also ja, es ist auch natürlich auch ein bisschen inszeniert alles, aber es ist auch schon mal interessant zu sehen, wie viele Barbie-Filme gibt es und worin unterscheiden die sich. Das wird trotzdem ein bisschen herausgearbeitet, wenn auch nicht besonders stark. Es ist eher zur Unterhaltung. Aber den habe ich mir angeguckt. Das ist nicht ganz so lang, by the way. Das Ding ist 15 Minuten lang, 16
ja,
Minuten
das ist
lang.
Jetzt leider länger.
Aber es klingt auf jeden Fall informativer.
Es ist extrem informativ, aber halt auch lustig, weil sie auch, glaube ich, immer super, immer verwirrter wird. Und am Ende sozusagen die Fast and Furious Klarheit erreicht.
Ah ja, okay.
Ja.
Na gut.
Diese beiden Sachen bei anderen Medien. Das war's zu anderen Medien und jetzt möchte ich zur nächsten Kategorie übergehen. Empfehlung oder Entfehlung? So, und nachdem ich eigentlich den Film von vorhin, Hello Again, empfehlen würde, möchte ich darüber reden, dass 2020 das Jahr war, in dem Zeitschleifen Filme mit dem Setting Hochzeit anscheinend so einen richtigen Boom
Echt?
Hatten. Es gibt nämlich drei und ich habe die alle gesehen. Also jetzt diesen deutschen, Hello Again, der war von 2020, den gibt es auf Netflix. Es gibt auf Netflix noch einen, auch von 2020, mit Olivia Munn und Sam Claflin, Love Wedding Repeat, auch von 2020. Die sind auch auf der Hochzeit gefangen. Und der dritte ist Palm Springs, auch von 2020, den kann man auf Prime gucken. Und der ist mit Andy Samberg von Brooklyn Nine-Nine und Kristen Milotti. Und die kennt man aus How I Met Your Mother, da war sie am Ende die Mutter, Spoiler-Alarm. Jetzt habe ich drei Filme. Hello Again, der deutsche Zeitschleifenfilm, der mit Sam Claflin, der Love Wedding Repeat und Palm Springs. Ich würde alle empfehlen, außer Palm Springs.
Also du würdest Palm Springs empfehlen, das ist gut.
Ich
Love
würde
Wedding Repeat empfehlen und Hello Again auch empfehlen.
Genau. Palm Springs macht alles, was du dir von einer Zeitschleifengeschichte wünschst. Ist sehr charismatisch und hat gute Charakterentwicklung. That's it.
Ja, ich empfehle dir und alle, die Lust haben, was Sommerliches, Leichtes, romantisch-komödienmäßiges zu sehen, Far Away.
Weißt du auch schon einen Ausblick?
Ja, ich habe tatsächlich schon einen Ausblick, weil ich habe gestern eine Serie angefangen, die fand ich sehr, sehr spannend. Also zumindest die ersten 1,5 Folgen fand ich, haben sehr hohes Spannungspotenzial. The Night Agent 2023 ist auf Netflix. Ich werde dir davon wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche erzählen. Und in 2-3 Wochen haben wir ganz, ganz viele Dinge, die wir besprechen möchten. Also Ende Juli wird ganz schön voll, weil wir möchten über The Witcher sprechen. Das hat ja letzte Woche schon begonnen. Die erste Hälfte der dritten Staffel ist gedroppt. Aber wir möchten genauso über Oppenheimer und den Barbie-Film sprechen, aber dann wahrscheinlich bei anderen Medien.
Und wir wollten über The Summer I Turned Pretty sprechen.
Und The Summer I Turned Pretty, ja.
Das und ich will über God Omens sprechen.
Oh ja, okay.
Im Sommer. Also der Sommer wird vollgepackt.
Okay. Also wir haben einige Sachen, die im Ausblick sind. Stay tuned, bleibt dran. Für heute ist die Folge zu Ende. Wenn ihr uns gerne schreiben möchtet, Dinge empfehlen wollt oder Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Entweder per E-Mail Adelina und Alvina at systemli.org, alles klein und zusammengeschrieben, oder per Instagram at autoplaypodcast, alles klein und zusammengeschrieben. Bewertet uns auch gerne auf der Plattform, auf der ihr das gerade hört, und wenn ihr es nicht bewerten wollt, weil ihr das schon getan habt, dann macht das Ganze doch mal offline und empfehlt uns 2 Personen aus eurem Leben, aus eurem näheren Umkreis, diesen Podcast. Adelina, romantisch, sommerlich geht jetzt die Woche weiter, ha?
Romantisch, sommerlich geht die Woche weiter.
Okay. Dann?
Okay, Wiener, tschüss. Ich leg jetzt auf.
Okay. Hab dich lieb. Bis dann. Tschüssiki.
Bis dann. ich habe jetzt die ganze dieses Far, ach, das kennst du nicht. Ich wollte es dir vorsingen.
Far away.
Nein. Es gab mal eine super, super strange Fernsehsendung, eine englische Fernsehsendung, die hieß This is Jinzy. Und es war so eine Musical-Fernsehsendung, die auf so einer fiktiven Insel gespielt haben. Die waren super, super, super strange, alle, die dort gewohnt haben. Und alles war mit so richtig eingängiger Musik, die auch die Creators selber geschrieben und performt haben, untermalt. Und ich wollte dir jetzt ein Lied daraus vorsingen, aber das kennst du ja gar nicht. Also das hat nicht den gleichen emotionalen Impact, wie wenn wir das Lied beide kennen würden.